Gut, dann hätte ich gleich mal auch gleich nachschauen und würde es hochladen. Ja. Heute ist es nicht so, dass wir so viele neue Dinge machen, vielleicht dass irgendwas dazu schreiben oder was Wesentliches dazu schreiben können. Ja, tut mir leid, dass das passiert, aber ich wechsle nachschauen, aber ich muss mal schauen, welchen Fehler ich begangen habe. Wahrscheinlich habe ich 2008 nachgeschaut, das ist immer gefährlich. Das ist das, was Sie nicht sehen, aber es gibt noch immer von 2008 den ganzen Katalog dieser Vorlesung. Und vielleicht habe ich 2008 gewählt, schon 2009. Ja. Gut, ich werde es demnächst bereinigen, wenn man nicht an meinen Beruf kommt. So, das heißt, wir beschäftigen uns hier mit der mittleren Rauschleistung. Die Rauschleistung ist ein additiver Prozess. Das heißt, wir haben immer Nullsignal, ein Additiv, die Störung da. So, wir brauchen mal eine Charakterisierung der wichtigsten Eigenschaften. Wir müssen die Parameter irgendwie festlegen, die wir haben und dann entsprechend halt daraus dann die Rauschleistung bestimmen können. Ja? Die Rauschleistung kann von zwei Quellen herkommen, die man einmal grob aus zwei und zwei Quellen her sehen kann. Das eine ist, sind die externen, die internen. Was ist extern, was ist intern? Extern sind die, die wir bis jetzt sozusagen immer betrachtet haben, die am Kanal auftreten. Ja? Also Kanalrauschen oder bei einer Antenne, was jetzt so eingefangen wird und so. Ja? Die internen sind die, die durch die Schaltung entstehen, ja? Durch die Realisierung einer bestimmten Übertragungsfunktion, also schaltungstechnische Angelegenheiten, die wir bis jetzt noch nicht berücksichtigt haben, weil wir immer am System-Level zu Hause waren. Ja, wir haben immer theoretisch mit Übertragungsfunktionen gearbeitet, mit Impulsantworten und so weiter. Wenn wir über den Mechanismus der Störung reden oder der Quelle, woher sie kommt, müssen wir auch ein bisschen die Quellen benennen. Und das heißt, wir haben durch die Realisierung, durch den schaltungstechnischen Apparatus hier das Rauschen der Bauteile, die Widerstände, Transistoren, Dioden und so weiter, haben wir hier sogenannte interne Störung oder Rauschen aufgrund der schaltungstechnischen Realisierung, also Circuit Noise in dem Sinne. Das heißt, wir können zwischen externen und internen Rauschen unterscheiden. Das interne Rauschen ist in Sicherheit relativ gut modellierbar als ABGN. Ja? Das externe Rauschen kann sich auch als ABGN modellieren lassen oder dann entsprechend bei Mehrwegestörungen oder anderen Störungen dann werden wir andere Modelle verwenden. Ja? Bei den externen hier gibt es noch zwei Möglichkeiten. Das heißt, wirklich schönes thermisches Rauschen für kabelgebundene Übertragung, also durch die Elektronenbewegung, die da drinnen entsteht und so weiter. Oder es kann dann bei Funk, ist der externe Anteil natürlich eklatant groß. Das heißt, bei Funk gibt es zwei Möglichkeiten hier. Wir benutzen eine Antenne. Die Antenne schaut in eine bestimmte Richtung und sieht alles, was aus dieser Richtung kommt. Ob das gut oder ob das schlecht ist, fängt ein bestimmtes elektromagnetisches Spektrum ein. Ganz unselektiv. Und da kann ich unterscheiden hier zwischen atmosphärischem Rauschen und galaktischem Rauschen. Ja, das atmosphärische Rauschen ist das, was durch Mechanismen in unserer Lufthülle hervorgerufen wird. Wenn wir kommunizieren innerhalb der Lufthülle, wenn wir verschiedene Layers und so weiter, Reflexionen da drinnen, wenn wir uns im Wesentlichen in der Lufthülle bewegen, dann kommt dort auch zu rauschartigen Prozessen. Und dann ist das, was so von den kosmischen, von den anderen Gestirnen kommt, ja, also hier noch hereinkommt. Die Antenne sieht alles, was in ihrem Frequenzbereich ist. Und entsprechend des Frequenzbereiches gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, welche Störquellen sie überhaupt sehen kann. Ja, das Sehen ist kein so ein salopper Ausdruck von mir, sondern ist, glaube ich, eine ganz gute Bezeichnung hier. Ja, das heißt, was ich nicht sehe, sozusagen, weil ich vorn blind bin oder so, das interessiert mich dann auch nicht. Ja? Wenn ich aber sehr farbenprächtig sehe, das heißt alles, was da drinnen ist und so daherkommt, dann spielt natürlich alles eine Rolle. Ja? Das heißt, wir unterscheiden dann bei den Antennen zwischen atmosphärischem und galaktischem Rauschen. Und das ist sehr frequenzabhängig, in welchem Frequenzbereich das Kommunikationssystem arbeitet, welcher Anteil jetzt dominiert, wie das System gestaltet ist. Ist es eine Verbindung, die wir sind in zwei Bodenstationen auf der Erde, mehr oder minder in einer direkten Verbindung betrifft, oder geht es über Satellit oder so, das heißt, dann und dann gibt es große Unterschiede. Ja, mal im Wesentlichen haben wir hier atmosphärisches und galaktisches Rauschen, das wir dann später betrachten werden. Und das interne Rauschen ist ausschließlich das, was durch die Realisierung zustande kommt. So, das heißt, wir werden dann in der mathematischen Beschreibung, in der theoretischen Beschreibung, ich will es nur kurz jetzt vorwegnehmen, später werden wir es dann noch genauer sehen. Das heißt, wir können das thermische Rauschen oder das atmosphärische Rauschen hier in der Lufthülle im Wesentlichen durch eine äquivalente Rauschtemperatur berücksichtigen. Dieses ist nicht die physikalische Temperatur des Systems. Ja? Während hier bei den internen Rauschen, und es wirklich mit den Komponenten verbunden ist, sehr wohl was mit der physikalischen Größe Temperatur des Bauteils zu tun hat. Ja? Wenn ich ein Bauteil sehr stark erhitze durch die Umgebungstemperatur oder durch einen sehr starken Strom und so weiter, dann ist natürlich auch die Anregung entsprechend hier, aufgrund der Nyquist-Formel, die wir dann später noch kennenlernen werden, hier gegeben. Das hat auch einen Einfluss. Ja? Das heißt, wir haben einmal zwei Phänomene. Das eine ist, wo wir die Rauschtemperatur als eine Rechengröße benutzen, die eine äquivalente Rauschleistung an den Ausgang liefert. Und einmal, was wirklich etwas mit der physikalischen Temperatur zu tun hat, je heißer, umso schlechter natürlich. Ja? Daher werden Bauteile gekühlt und so weiter. Wenn ich alles gut entwerfe und mache, dann ist dieser Einfluss nicht wesentlich groß. Ja, man kann damit Schätzformeln, mit Faustformeln rechnen, die relativ gut bei der Realität liegen. Das heißt, das ist dann die Kunst des Schaltungstechnikers gefragt, hier sozusagen die Theorie anzupassen an die Realität, nämlich man rechnet irgendwas aus, sagt, das Kommunikation soll diese Schlüsselparameter haben, mit Verstärker, mit Mischer und so weiter, und der Schaltungstechniker muss schauen, was ist, rechnet man dann, der Theoretiker rechnet dann aus eine bestimmte Performance, das heißt Symbolfehlerwahrscheinlichkeit, und der Schaltungstechniker muss schauen, dass alle die Bedingungen, die er in seiner Formel verwendet hat, nämlich gute Kühlung und so weiter, also gute, verlässliche Bauteile und so weiter, dass das dann auch wirklich eingehalten wird. Ja, dass da zu keinen Störungen kommt, die durch den Schaltungsdesign dann nicht berücksichtigt wurden. Ja, dann stimmt das Ergebnis, das vorausberechnende, mit dem Exakten natürlich nicht überein. Ja, das heißt, es gibt, das ist ja die einzige Ebene, wo wir ein bisschen uns mit der Schaltungstechnik, mit dem bezüglich des Rauschens beschäftigen werden. Sonst wir werden uns in Bälle gleich wieder verabschieden und wieder auf dem System-Level unsere Betrachtungen durchführen. Ja? Nur um diese Phänomene ein bisschen verstehen zu können. So, die Arten des Rauschen, thermisches Rauschen, Schrotrauschen und Blücke-Rauschen, wir werden uns mehr oder minder auf das thermische Rauschen konzentrieren, wie es zu diesem thermischen Rauschen kommt. So, ein thermisches Rauschen hier ist, wird erzeugt durch die thermisch bedingten Wimmelbewegungen, die irgendwelche Ladungsträger in einem bestimmten resistiven, das heißt in einem Widerstandsmedium, ausführen. Ja, bei der Thermodynamik wissen wir alles, was über dem absoluten Nullpunkt liegt. Und hier haben wir ja geladene Teilchen, Elektronen, Ionen und sonstige Dinge, die hier eine Ladung tragen, transportieren können, also Energie transportieren können und daher dann entsprechend hier eine thermische Wimmelbewegung ausführen. Das heißt, wir brauchen ein paar Dinge. Wir brauchen eine Temperatur, die über dem absoluten Nullpunkt liegt und wir brauchen ein geladenes Teilchen. Und wir brauchen natürlich die Theorie der Thermodynamik dazu. So, das heißt, die Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie, die in so einem Teilchen drinnen steht. Ja, das heißt, die mittlere thermische Energie pro Bewegungsfreiheitsgrad ist dann gegeben als ein halb mal k mal t. Ja, wir haben drei Freiheitsgrade, x, y und z, das sind die Raumkoordinaten, die da drinnen stecken. Ja, und alle sind gleich beteiligt, das heißt, keines wird ausgezeichnet und das ist ein schönes Gleichheitsprinzip hier. Und wir haben hier ein halb mal k mal t. K ist die Boltzmann-Konstante. Die eine physikalische Größe sozusagen in eine schaltungstechnische Größe umwandelt, eine atomare Größe eigentlich in eine Rechengröße umwandelt. Das heißt, die Boltzmann-Konstante ist 1,38 mal 10 hoch minus 23 Joule pro Kelvin. Ja, Boltzmann war ein berühmter Mann. Sollten wir mal die Biografie von Boltzmann lesen, ist immer ganz lustig. Muss irgendwas ein bisschen verschrobener Professor gewesen sein. Und es gibt so viele Anekdoten, nicht nur über Einstein, auch über Boltzmann, dass er einmal, er war in so einem Land aufgewachsen, also keine Landwirtschaft gehabt mit Kühen und so, Und einmal ist in die Vorlesung gekommen und hat die Kuh mitgenommen. Aber nicht in die Vorlesung, sondern er hat die Kuh irgendwo anders zu einem anderen Bauern transportieren müssen. Und am Weg ist die Universität gelegen, hat er die bei der Universitätstür angebunden, eine Vorlesung gehalten. Also der Hausmann hat die Kuh genommen und ist den Bauern marschiert. Ja. Also dürfte er sehr, sehr bodenständige Dinge mit hochgeistigen Dingen verbunden haben. Ja. Vielleicht sollten wir wirklich die Biografie lesen. So, T groß D ist natürlich die absolute Temperatur, das heißt die kinetische Energie hier für einen Freiheitsgrad ist dann in Joule natürlich gegeben. So, wenn man sich das vorstellt, haben wir hier ein Widerstandsmedium, blaue Farbe angedeutet, wir haben hier bewegte Ladungen, die halt ungerichtet in allen Richtungen hier sind, aufgrund der thermodynamischen Bewegung. Und wenn das da ein Widerstandsmedium ist, also Ladungstransport ist Strom, und wenn es über ein Widerstandsmedium ist, kann natürlich einen Spannungsabfall irgendwie in Verbindung bringen, wie das Ohmsche Gesetz. So, das heißt, was uns interessiert, ist immer die spektrale Rauschleistungsdichte. Ja, das heißt, wir haben vorher festgestellt, wir können irgendetwas Stochastisches mit Amplitudendichten beschreiben und wir können es mit der Leistungsdichte beschreiben. Hier in dem Fall tun wir uns leichter über die Leistungsdichte. Ja, das heißt, spektrale Rauschleistungsdichte, das heißt Gn von F. Den Buchstaben G hier habe ich verwendet hier für die Rauschleistungsdichte, auch schon in den vorangegangenen Kapiteln. Hier muss man nur dann ein bisschen aufpassen, wenn wir dann über Verstärker reden, dass auch die Verstärkung mit G bezeichnet. Ja. Aber es sollte sehr eindeutig sein, welches G hier gemeint ist. So, wir haben ein Problem im Frequenzbereich, nämlich die Beschreibung, die theoretische Beschreibung. Das heißt, die Frequenzachse wird sozusagen geteilt bei der Frequenz 10 hoch 12 in etwa. Man sagt, auf der linken Seite, das heißt generelle Frequenzen, da kann ich sehr klassisch und sehr gut rechnen, das heißt nach Boltzmann rechnen. Und auf der rechten Seite habe ich dann das Problem, da muss ich dann quantenmechanisch rechnen. Warum? Was haben wir das Problem hier mit Rauschen? Was war das Problem immer? Ne? Das heißt, wir haben schon vorher diskutiert, was ist Rauschen? Wahrscheinlichkeitsdichte, eine Konstante. Hier, wenn es weißes Rauschen ist, das Leistungsdichte Spektrum im Frequenzbereich. So, ich brauche aber immer die Rauschleistung. Wenn ich die Rauschleistung brauche, was muss ich dann machen, wenn ich hier die Rauschleistungsdichte habe? Wie komme ich dann zur Rauschleistung? Ein schönes Beispiel gerechnet, ja, RC, Tiefpass sozusagen. Ich muss über die Bandbreite aufintegrieren. Ja, das heißt, ich muss die Leistung, Rauschleistungsdichte ist anders, die Leistung verteilt über der Bandbreite und dann muss ich wieder aufsammeln. Ja. Und das Problem, das sich hier ergibt, wenn es eine Konstante ist, konstante Rauschleistungsdichte ist, von mir ist eigentlich das Plus unendlich, dann ist die gesamte Rauschleistung unendlich. Ja. Und das ist ein bisschen suspekt. Ja. Das heißt, das kann nicht sein. Ja. Und daher, das reale Verhalten ist dahingehend, dass die Rauschleistung keine Konstante ist, sondern ab einem sehr hohen Frequenzwert, nämlich 10 hoch 12, dann plötzlich auf 0 geht. Ja? Und der klassische Fall kann diese physikalische Realität aber nicht wiedergeben. Ja? Das heißt, der einfache klassische Fall, mit dem wir bis jetzt gerechnet haben, und auch in Zukunft rechnen werden, kann diesen physikalischen Sachverhalt nicht wiedergeben. Unser Frequenzbereich ist auf die optischen Systeme, die hier drüber liegen, ist das überhaupt kein Problem, das heißt, wir liegen immer drunter. Ja, das heißt, wir können immer klassisch rechnen und unser Modell liefert den richtigen Wert. Wenn wir den Frequenzbereich verlassen, das heißt, über sehr hohe Frequenzen dann hinausgehen, nämlich 10 hoch 12, dann kriegen wir natürlich nicht die richtigen Werte. Ja, das heißt, dann müssen wir dann quantenmechanisch rechnen und die Realität dann in der Hinsicht berücksichtigen, dass dort natürlich dann die Leistungsdichte gegen Null geht. Und dann ist natürlich klar, dann ist die Physik wieder in Ordnung, dann ist die Leistung auch nicht unendlich. Ja, sondern es ist halt dann entsprechend, was halt da dann in dem Frequenzbereich drinnen liegt, dann ein endlicher Betrag. Ja. So, damit haben wir jetzt dann noch ein kleines Problem. Das heißt, das eine ist Leistungsdichtebeschreibung. Das andere ist Dichtefunktion, das heißt, es soll eine Gaussdichte sein natürlich. Ja. Die Gaussdichte ist aber so eine schöne Glockenkurve und ist auch definiert von minus unendlich bis plus unendlich. Ja, das heißt, in der Gaussdichte drinnen kommen aber diese physikalisch unrealistischen Werte, die Amplitudenwerte, minus unendlich und plus unendlich vor. Ja? Das heißt, das kann eigentlich auch nicht wirklich passen dann. Ja? Es gibt keinen Amplitudenwert, der hier einen Wert unendlich haben kann, wenn er auch ganz, ganz selten auftritt. Ja? Dennoch, dieses Modell funktioniert für uns immer gut und ist im Einklang mit dem klassischen System. Ja? Das heißt, da gibt es keine Probleme. Und wir verlassen den Bereich sozusagen nicht, aber es sollte Ihnen bewusst sein, dieser physikalische Sachverhalt, den sollten Sie dann aufklären können. Ja, also ich frage sehr gerne bei der Prüfung dann, und so diskutieren über Rauschen und Störungen, ja, und da kommt ja unendlich heraus, und kann das sein und so weiter. Ja. Dann können Sie sagen, ja, für unseren Frequenzbereich im Wesentlichen, der uns interessiert, funktioniert das gut. Und es ist in Einklang auch mit der Gausschen Dichte. Wenn wir nicht in diesem Frequenzbereich rechnen, dann müssen wir quantenmechanisch rechnen und das kommt hier nicht in dieser Vorlesung vor. Ja, das heißt, das ist für uns noch keine ingenieursmäßige momentan, also außer den optischen Systemen, die haben ganz andere Möglichkeiten und Berechnungsmethoden hier, das kommt bei uns nicht vor in dem Sinn. Ja, das heißt, alles, was irgendwie mit Funk geht oder Kabel gebunden ist und so weiter, kommt nicht in diesen Frequenzbereich. Ja, das heißt, wir rechnen immer klassisch. Es soll uns nur bewusst sein, dass es hier nur für diesen Frequenzbereich ein gutes Modell gibt, dass dieses Modell aber physikalisch nicht für den gesamten Frequenzbereich Gültigkeit hat. Ja? Gut. So, das heißt, wir brauchen hier klassische Thermodynamik. Das heißt, die Bedingung ist thermisches Gleichgewicht. Ja, wir haben das schon vorher verwendet für die Freiheitsgrade und natürlich die Gleichverteilung auf alle drei Freiheitsgraden. Das heißt, die mittlere Energie, die da drinnen liegt, aber und die halt in alle drei Richtungen sich beliebig bewegen dürfen, ist dann die kinetische Energie natürlich 3 halbe mal k, mal d, die da drinnen steckt. Ja, das, was wir dann brauchen, ist, wir brauchen dieses gn von f. Das ist unser Ziel. Ja, das heißt, warum? Wenn wir dann die Bandbreite haben, dann können wir natürlich die Leistung ausrechnen. Ja, das heißt, wir berechnen über die Leistungsdichte hier und über die Bandbreite unseres Kommunikationssystems. Kennen wir das, eine bekannte Größe, können wir dann die eingefangene oder hier erzeugte oder in Betracht kommende Rauschleistung berücksichtigen. Ja, wir benutzen hier ein sehr triviales, einfaches Modell, wir haben hier 2 Widerstände und wir schließen dann diese Schalter. Das heißt, wir haben dort Kurzschlüsse drinnen und fangen sozusagen hier drinnen dann die elektromagnetischen Wellen, das heißt, die bilden sich dann in Form von stehenden Wellen aus da drinnen, ja, wo die Knotenpunkte da an dieser Stelle und an dieser Stelle da liegen. Also wir haben so eine Hülle drinnen, dann die doppelte, das heißt, alle immer diese Knotenpunkte da hier, dann die dreifache und so weiter. Ja, das heißt, für stehende Welle haben wir 2 Freiheitsgrade, das heißt, die kinetische Energie, die da drinnen steckt, ist k mal d. So, die Frage ist jetzt nur, ich brauche jetzt die Energie von allen diesen einzelnen realisierten Moden. Das heißt, ich muss einmal fragen, wie viele gehen sich da drinnen überhaupt aus? Ja, das heißt, ich brauche hier die räumliche Periode des Lambda. Ja, das heißt, ich gehe hier prinzipiell immer von der Lichtgeschwindigkeit aus, c ist Lambda mal f und so weiter. Ja, das heißt, ich breche hier das Lambda, daher kann ich das mal prinzipiell schreiben, also c, also eine Konstante ist, durch ein bestimmtes fn. Ja, so, das heißt, diese Moden, die sich da reinpassen, sind 2l durch n. Ja, das heißt, alle, die heute da wirklich den Knotenpunkt und den Knotenpunkt hier haben, ist ein diskretes n da drin. So, das heißt, das ist für ein bestimmtes Lambda n, ein bestimmtes n der Wert. So, wenn ich den Frequenzabstand der Moden habe, ja, das heißt, ich brauche ja Spektren, ich brauche irgendwelche Linien, ja, daher muss ich irgendwo Frequenzen berechnen, ja, die ich dann aussummieren kann. Das heißt, der Frequenzabstand zwischen diesen Moden, die sich ausbilden können, ist dann gegeben, das heißt, ein Mod minus dem vorhergehenden. Ja, das heißt, ich habe hier c durch 2l. So, wenn ich das hier einsetze, oder? C durch 2l, habe ich da n minus n minus 1. Ja, und damit erhalte ich hier ein sehr einfaches Ergebnis. Das ist der Abstand oder ein Delta f, wenn Sie das so wollen, hier, das da drinnen auftreten kann. So, jetzt will ich aber wissen, wie viele da drinnen sind mit diesem Delta f. Das heißt, xi n ist die Anzahl der Moden innerhalb einer bestimmten Bandbreite. Das heißt, ich muss die Bandbreite dividieren durch das Delta F, das ich vorher berechnet habe. Ja? So, das heißt, ich habe hier 2 mal L mal B durch die Lichtgeschwindigkeit. Das ist die eine Sache, das heißt, damit ich weiß, was überhaupt da drinnen auftreten kann. Und ich möchte von denen dann natürlich die Energie berechnen. Ja, im Endeffekt würde ich ja dann, vor allem in einen Zeiteinfluss, würde ich dann auf die Leistung kommen. Das heißt, die Energie einer stehenden Welle da drinnen, also eines seiner Dings, das sich herausbildet, ist dann die kinetische Energie dividiert durch L. Das heißt, es ist räumlich, also auf die Leitungslänge, also wirklich räumlich, also örtlich bezogen, örtlich ist ein besserer Ausdruck hier bei der Leitung, das heißt, ich teile die gesamte Energie gleich auf die gesamte Leitungslänge, wo die alle auftreten. Ja? So, das heißt, hier habe K mal T mal L. Das ist ja nicht besonders schwierig, das kann ich mal machen. Ja? So, da aber eine stehende Welle aus einer vorlaufenden und einer rücklaufenden besteht, kann ich hier die Energie, die da drinnen steckt, für einen der beiden halt, mit einem Freiheitsgrad oder so, ein halb mal K mal T ansetzen. So, das heißt, die Leistung, die da drinnen steckt, muss ich jetzt durch die kinetische Energie dividieren. Das heißt, das TL, die Zeit, die vergeht hier, um die Energie von einem Ende zum anderen Ende zu befördern, hat natürlich mit der Lichtgeschwindigkeit und mit dem geometrischen Abstand, mit der Länge zu tun. Ja, das heißt, ich habe hier TL, das ist L durch C. Wenn ich das jetzt einsetze hier, dann habe ich hier die Leistung, das große N muss man aufpassen, das ist kein N, das wir überzählen, sondern ich habe das N natürlich als Leistung verwendet, so wie es immer das N für die Rauschleistung verwendet haben. Ja? Das heißt, das N, das da drinnen steckt, ist ein halb mal K mal T mal C durch L. So, damit bin ich mal im Wesentlichen fertig, weil ich brauche jetzt nur mehr aufzusummieren. Ja, das heißt, die Anzahl der Moden hier mal den Xi N. Das heißt, die Anzahl der Dichte, die da drinnen steckt. Das heißt, ich habe ein halb mal K mal T, C durch L, und das Xi N haben wir berechnet als 2 mal L mal B durch C. Ja, dann sehen Sie, da fällt einiges weg. Und das, was übrig bleibt, ist nur mehr K mal T mal B. Ja, und das ist die Nyquist-Form. Ja, das heißt, wir haben hier die Leistung innerhalb einer bestimmten Bandbreite. B hängt nur von der Boltzmann-Konstante ab. Sie hängt nur von der Bandbreite ab, die ich betrachte, natürlich den Moden, die sich da drinnen ausbilden können. Und T hier der absoluten Temperatur. Ja, das heißt, sie ist unabhängig von der Frequenz. Das heißt, es gibt keine irgendwo ein F da drinnen. Oder irgendeine Größe, die von F hier abhängt. Das heißt, das Schöne an der Nyquist-Formel ist, unter dieser Bedingung natürlich, dass die Gesamtleistung nur von der Temperatur abhängt, also ein Kelvin gegeben, von der Bandbreite und einer Konstante, die halt eine atomare Größe in eine elektrotechnische Größe umwandelt, nämlich die Boltzmann-Konstante. Also der große Verdienst der von Boltzmann. So, das heißt, ich kann meine Leistungsdichte, das heißt, das ist ja nichts anderes, die Leistung aufgeteilt auf die Bandbreite, da habe ich die Leistung, da habe ich die Bandbreite, das ist nichts anderes wie K mal T. Das N0, das wir immer so eingesetzt haben, da haben wir einen bestimmten Wert vorgegeben, der immer irgendwo in der Größenordnung von, wenn man es Watt pro Hertz betrachte, irgendwo 10 hoch minus 21 war. Also 4 mal 10 hoch minus 21. Und jetzt werden wir sehen, woher der Wert kommt. Ja, das heißt aber hier, K mal T ist gleich N0. Ja, das N0, das wir hier berechnet haben. Noch einmal, die Nyquist-Formel ist unabhängig von der Frequenz. Das ist das Schöne an der ganzen Formel. So, die Frage ist jetzt, muss man irgendwie auflösen, kann ich über den Frequenzbereich drüber kommen, das heißt, dort, wo das klassische Modell versagt, diesen Frequenzbereich bezeichnet man hier, es kommt zur sogenannten Ultraviolettkatastrophe. Ja, das heißt, von den Physikern haben sie es in Anlehnung an das Licht und so weiter als Ultraviolettkatastrophe bezeichnet. Ja, in Wirklichkeit ist es der theoretische oder theoretische Sachverhalt, dass das Modell mit der Physik nicht mehr mitkommt oder mit der Realität nicht mehr mitkommt. Ja? Das heißt, wenn ich vom klassischen Modell, dem Boltzmann-Modell, zum quantenmechanischen Modell hier kommen muss. Ja? Das heißt, ich habe hier das klassische Modell und habe hier das quantenmechanische Modell hier. Ja? H ist die Planck'sche, das Planck'sche Wirkungsquantum. Das heißt, die Leistung, wenn ich die berechnen möchte, ist hier nichts anderes, ich multipliziere das N0 mal B, einfache Multiplikation. Wenn ich quantenmechanisch rechne, muss ich diese Multiplikation durch ein Integral ersetzen. Das heißt, hier mit dieser Dichte, die hier in Anrechnung kommt, wenn ich die Leistung innerhalb einer bestimmten Bandbreite berechnen möchte. Grafisch ist das sehr schön.
Funktioniert das Quantenmodell auch für Frequenzen unter 10 hoch 12 Hertz?
Funktioniert auch unter 10 hoch 12 Hertz. Ja.
Warum macht man nicht nur das Quantenmodell?
Ja, wenn Sie sich die Formel anschauen, ist es ein bisschen komplizierter zum Rechnen. Ne? Das heißt, dieser hier immer zu berücksichtigen, ist ein bisschen komplizierter als dieser hier. vom Rechnen.
Aber die ist richtiger.
Ja, die liefert denselben Wert. Das heißt, da habe ich hier blank, das ist sozusagen die rote Kurve, und grün wird dem Sinne, dass hier überdeckt, das wäre sozusagen das klassische Modell. Ja? Also dieser Bereich hier, sagt man, da stimmt es nicht mehr mit dem zusammen, das heißt, hier haben wir die Ultraviolettkatastrophe. Ja? Und wir sehen hier den Wert 4 mal 10 hoch minus 12. Ja? Das heißt, das ist für eine Temperatur von 300 Kelvin. Ja? Das heißt, das T ist natürlich eine Einflussgröße noch da drinnen. Wie ist das für Raumtemperatur? Ich sollte das eigentlich für Raumtemperatur zeichnen. 290 Kelvin, dann liegt man nämlich schön hier bei 4 mal 10 hoch minus 12. Also das war immer der ominöse Wert, den wir hier so größenordnungsmäßig über den Daumen immer in unseren Berechnungen herangezogen haben. Ja? Das heißt, jetzt wissen wir ungefähr, wie es zu der Größenordnung kommt, die wir hier, und wäre das Watt pro Hertz. Ja? Wenn Sie es in Milliwatt rechnen und so weiter, dann haben Sie natürlich einen Faktor 1000 Unterschied natürlich da drin. Aber größenordnungsmäßig waren wir immer bei diesem Wert hier. So, man kann auch sozusagen eine kleine Verbindung hier herstellen von dem quantenmechanischen Modell und dem Thermodynamikmodell. Man braucht die Exponentialfunktion in der Quantenformel nur in eine Reihe zu entwickeln und nach dem ersten Glied und also der Konstanten hier sozusagen abzubrechen. Ja, also erstes Konstante plus erstes Glied hier, wenn Sie das hier einsetzen und auflösen, dann sind Sie genau, kommen Sie praktisch vom Quantenmodell zum klassischen Modell. Ja. Nur hier, das hier brauchen Sie im Wesentlichen die Prüfung nicht zu wissen oder herzuleiten oder so. Es ist nur eine schöne Verbindung und sagen, naja, das Klassische ist sozusagen untergeordnet dem Quantenmechanischen. Ja? Das heißt, das Quantenmechanische enthält auch das Klassische. Ja? Damit habe ich irgendwo die Frage oder zu Ihrer Frage da übergeleitet. Ja? Und das ist relativ einfach natürlich. Ja? So, wie es dann weitergeht, das schauen wir uns dann morgen an. Ja, wir werden es nochmal kurz wiederholen dann, welche Zielsätze wir haben, und dann schauen wir uns an, wie wir hier diese Nyquist-Formel anwenden und verwerten können. Ja? Thank you.